SR Info. Bilanz am Abend.
Eine verteidigungsindustrielle Kehrtwende hat der Bundeskanzler heute angekündigt. Was damit gemeint ist, berichten wir gleich. Außerdem geht es um neue Impulse für mehr bezahlbaren Wohnraum und um die teils mühsame Suche nach Kandidaten für Ortsräte im Saarland. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Die Ukraine ist in den letzten Monaten immer mehr in die Defensive geraten im Abwehrkampf gegen Russland. Es fehlen Material und Männer. Neben weiteren Jahrgängen, die jetzt rekrutiert werden, sollen deshalb im Ausland lebende ukrainische Männer im wehrfähigen Alter das Land nach einem Besuch nicht mehr verlassen dürfen. Sie seien verpflichtet, sich innerhalb von 30 Tagen bei der Armee zu melden, so ein Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. In Deutschland hat der Bundeskanzler heute derweil eine Art Unterkategorie der Zeitenwende eingeführt, die verteidigungsindustrielle Kehrtwende. Die hat Olaf Scholz heute bei der Eröffnung der Luft- und Raumfahrtausstellung ILA in Berlin angekündigt. Kai Clement.
Mit der verteidigungsindustriellen Kehrtwende ist gemeint, nach langen Jahren des Rückbaus die Rüstung wieder hochzufahren. Ganz vorne mitspielen, so beschreibt es Scholz, bei Forschung und Produktion in Deutschland und Europa. Und das bei einer Branche, die bis zum Ukraine-Krieg fast schon als Schmuddelkind galt, auch für die Politik.
Auch um die Rüstungswirtschaft hat sie in der Vergangenheit einen zu großen Bogen gemacht. Das ist vorbei.
Erst Anfang der Woche wurde bekannt, das Verteidigungsministerium will beim Rüstungskonzern Rheinmetall mehr Artilleriemunition kaufen als bislang geplant. Bei der Eröffnung der Luft- und Raumfahrtausstellung ILA hat Scholz heute in Sachen Kehrtwende nachgelegt. Er hat einen milliardenschweren weiteren Auftrag angekündigt.
Deshalb werden wir noch in dieser Legislaturperiode 20 weitere Eurofighter bestellen, zusätzlich zu den 38 Flugzeugen, die derzeit noch in der Pipeline sind.
Woher das Geld für diese Bestellung kommen soll, das allerdings blieb offen, auch als Verteidigungsminister Boris Pistorius im Bundestag Fragen von Abgeordneten beantwortete. Pistorius fordert bereits für das kommende Haushaltsjahr mindestens 6,5 Milliarden Euro zusätzlich, doch auch die sind noch nicht bewilligt. Stattdessen bittet der Finanzminister zum Gespräch und mahnt Ausgabendisziplin an. Wie es angesichts dessen langfristig weitergehen soll? Auf jeden Fall mit mehr Geld, so unverdrossen die Antwort von Pistorius.
Jeder Euro zählt, meine Damen und Herren. Putins Kriegswirtschaft arbeitet auf einen weiteren Konflikt zu. Wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein.
Zeitenwende, Kehrtwende, Kriegstüchtigkeit, es ist das Vokabular des Ukraine-Krieges. All das aber muss über das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen hinaus erst noch beziffert werden. Für Pistorius jedoch steht die Richtung fest.
Für die Folgejahre ist völlig klar, es braucht einen Aufwuchs. Das Sondervermögen wird bis zum Ende dieses Jahres komplett gebunden sein. 100 Milliarden waren ein richtiger, wichtiger, notwendiger, im Übrigen auch überfälliger Schritt nach den vergangenen 30 Jahren. Aber jetzt geht es darum, weitere Maßnahmen zu ergreifen, und die bilden wir gerade finanziell ab.
Nach der Zeitenwende jetzt also die Kehrtwende. Andere Zeiten, das zeigt sich bis hin zum Sportsponsoring. Der Waffenhersteller Rheinmetall wird künftig beim Fußball-Bundesliga-Verein Borussia Dortmund genauso werben wie bei der Eishockeymannschaft Düsseldorfer EG. Einen großen Bogen um die Branche zu machen, das scheint lange her zu sein.
In Bayern ist die Zahl der Todesopfer infolge des Hochwassers Polizeiangaben zufolge auf 4 gestiegen. Eine 79 Jahre alte Frau sei heute leblos im Mindelkanal in Schwaben entdeckt worden. Und dieses Hochwasser in Bayern, es ist noch immer nicht vorbei. Ein wenig entspannt hat sich die Lage heute im hochwassererprobten Passau. Doppelt so hoch wie sonst steht das Wasser dagegen noch immer in Regensburg, über 6 statt 3 Meter. Marion Kainburg.
Am Nordufer der Donau an der Werftstraße droht ein Grundbruch. Bedeutet, durch den seit Tagen angestiegenen Grundwasserpegel hat sich der Boden dort vollgesaugt und bewegt sich. Dadurch könnte er die aufgestellten Hochwasserschutzelemente nicht mehr halten. In Passau liegt der Wasserstand aktuell bei knapp über 9 Meter. Gestern war er noch bei 10 Metern. Laut Stadtverwaltung haben bereits erste kleinere Aufräumarbeiten begonnen. Mehr Aufräumen soll am Wochenende möglich werden. Ab morgen findet auch wieder regulärer Schul- und Kita-Betrieb in der Altstadt statt. Im schwäbischen Friedberg wurde in einem Stadtteil die Kanalisation so stark durch das viele Wasser beschädigt, dass Anwohner derzeit nicht ihre Toiletten benutzen dürfen und auf Dixi-Klos ausweichen müssen. In den meisten Teilen Schwabens und Oberbayerns werden die Schäden begutachtet und es wird aufgeräumt.
Bei uns im Saarland haben die Landkreise nach dem Pfingsthochwasser bislang rund 870.000 Euro an Soforthilfe bewilligt. Nach Angaben des Landkreistages wurden bislang knapp 900 Anträge auf Soforthilfe von bis zu 1.000 Euro angenommen. Deutlich weniger Anträge sind bislang von Menschen gestellt worden, die keine Elementarversicherung haben. Da seien 38 Anträge eingegangen. Ein Jahr lang weltweite Rekordwerte, je für jeden Monat. Das lässt wohl nur einen Schluss zu, die Erde erhitzt sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Der Mai war nämlich der 12. Monat in Folge, in dem die globale Durchschnittstemperatur einen Rekordwert für den jeweiligen Monat erreicht hat. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitgeteilt. Insgesamt lagen die vergangenen 12 Monate 1,63 Grad über dem vorindustriellen Niveau der Dekaden vor 1900. Da passt es, dass heute Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Funktionäre aus dem Gesundheitsbereich sensibilisieren wollten für die Gefahren von Hitze. Birte Sönnigsen erklärt uns das Ziel der Aktion.
Zum einen wollen sie eben darauf aufmerksam machen, dass Hitze auch wirklich gefährlich sein kann für die Gesundheit, vor allem für kranke Kinder und Ältere. Das liegt auch daran, dass die ihre Körpertemperatur noch nicht bzw. eben nicht mehr so gut regulieren können. Die Organisationen fordern aber auch klarere Gesetze zum Hitzeschutz. Dabei geht es ihnen zum Beispiel darum, dass die Kommunen gesetzlich verpflichtet werden, Pläne zu machen, wie sie konkret mit Hitze und Hitzewellen umgehen wollen. Denn für den Hitzeschutz sind vor allem die Kommunen zuständig. Da geht es dann auch um so Fragen wie, wo gibt es kühle Orte, wo die Menschen hingehen können, um sich abzukühlen während einer Hitzewelle? Können irgendwo Trinkwasserspender installiert werden? Und wer hat dann die besonders Gefährdeten im Blick?
Aufklärung und solche praktischen Forderungen waren heute aber nicht das einzige Anliegen.
Es geht auch ums Geld. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, der hat jetzt nochmal gefordert, dass die Bundesländer auch Geld in die Hand nehmen, um die Krankenhäuser fit zu machen für Hitze und Hitzewellen. Denn die Länder sind für die Gebäude zuständig und viele Kliniken sind eben aus den 70er oder 80er Jahren, wo Hitzeschutz noch nicht so ein großes Thema war. Da fehlt es häufig heute auch immer noch an Jalousien zum Beispiel, um die Räume kühl zu halten oder die Möglichkeit zu haben, Räume gut zu belüften von Klimaanlagen mal ganz abgesehen.
Der Bundesgesundheitsminister zeigt sich dem Anliegen des Hitzeschutzes gegenüber jedenfalls aufgeschlossen.
Karl Lauterbach hat erstmal alle Beteiligten gelobt, nicht nur für den Aktionstag, sondern auch dafür, was aus seiner Sicht im vergangenen Jahr alles geschafft wurde. Er hatte das Thema ja bundesweit im letzten Jahr auf die Tagesordnung gepackt, hat auch einen Hitzeschutzplan vorgelegt, den er zusammen mit Verbänden und Organisationen erarbeitet hat. Und er glaubt, dass dieser Plan auch schon wirkt, weil es im vergangenen Jahr weniger Hitzetote gab als im Jahr davor. Er glaubt, dass das zumindest zu einem Teil auch am Hitzeschutzplan liegt. Er sagt aber auch, das reicht alles noch nicht, vor allem, weil durch den Klimawandel die Hitzewellen häufiger werden. Und da nimmt er jetzt vor allem die Kommunen in die Pflicht. Die müssten jetzt deutlich mehr tun und auch langfristige Hitzeschutzpläne entwickeln, sagt der Bundesgesundheitsminister.
Bundesweiter Hitzeaktionstag heute in Deutschland. Birte Sönnigsen hat für uns berichtet. Hochgesteckte Ziele hat sich die Bundesregierung gesetzt, was den Neubau von Wohnungen angeht. 400.000 sollen pro Jahr entstehen, davon 100.000 Sozialwohnungen. Das Ziel ist klar, den Wohnungsmarkt entlasten und Wohnraum bezahlbar halten oder wieder bezahlbar machen. Allerdings wurden diese Zielsetzungen bisher bei weitem nicht erreicht. Nun versucht die Bundesregierung, dem Problem auf einem anderen Weg beizukommen, mit einer Steuerentlastung. Simon Dörr.
Man wirft Regierungen ja gerne mal vor, dass immer weniger passiert, je länger die Legislaturperiode andauert. Heute hat die Bundesregierung es nach eigener Darstellung geschafft, einen Punkt aus der Koalitionsvertrags-To-Do-List abzuhaken. Die Wohngemeinnützigkeit. Sie ist Teil des Jahressteuergesetzes und ging heute durchs Kabinett. Das Bundesbauministerium bezeichnet das als Durchbruch. Das Konzept: Wer Wohnungen dauerhaft günstiger vermietet als in der Region marktüblich, kann bei der Steuer sparen. Ein guter Tag für Mieterinnen und Mieter, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz.
Davon profitieren viele, weil es eine weitere Säule ist, neben dem sozialen Wohnungsbau, um dauerhaft bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
Viele heißt in dem Fall etwas über 100.000 Menschen. Von dieser Zahl geht die Bundesregierung gerade aus. Das Programm dürfte vor allem genossenschaftliche Träger interessieren, also Kirchen oder soziale Vereine zum Beispiel, die ja auch Wohnraum vermieten können. Große Wohnungsbaugesellschaften können dadurch zwar auch Steuern sparen, mit deren Beteiligung ist aber nicht zu rechnen, sagen Fachleute. Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten findet die Maßnahme gut, sie hätte aber noch mehr Potenzial.
Weil im Koalitionsvertrag stand, wie die neue Wohngemeinnützigkeit aussehen soll. Sie soll nämlich bestehen aus steuerlichen Erleichterungen und aus Investitionskostenzulagen. Das Bundeskabinett hat sich jetzt trotz des Koalitionsvertrags nur dazu durchringen können, die steuerlichen Erleichterungen auf den Weg zu bringen. Und das wird ganz viele von der Gemeinnützigkeit ausschließen, die auf die Investitionskostenzuschüsse angewiesen sind.
Siebenkotten rechnet deshalb gerade nicht mit dem vom Bauministerium ausgerufenen Durchbruch, sondern nur mit kleinen Veränderungen. Auch Linken-Bauausschussmitglied Karen Ley spricht von einer Mini-Version einer Wohngemeinnützigkeit und fordert eine Rückkehr zum damals in Deutschland gültigen Gemeinnützigkeitsmodell.
Das heißt, wer bezahlbare Wohnungen baut, der bekommt steuerliche Vorteile. Aber das wollte natürlich die private Wohnungswirtschaft nicht. Und ich finde es sehr schade, dass die Ampel diesem Druck der privaten Wohnungswirtschaft nachgegeben hat. Denn es war ein Erfolgsmodell beim Wiederaufbau der Bundesrepublik, dass es diese Gemeinnützigkeit gab. Und genau das bräuchten wir jetzt, auch um die Macht der Fonds, der Konzerne und der großen privaten Bauträger zurückzudrängen.
Angesprochen darauf, dass diese Wohngemeinnützigkeit mindestens noch nicht dem Plan aus dem Koalitionsvertrag entspricht, gibt es unterschiedliche Stimmen aus der Bundesregierung. Finanzminister Christian Lindner behauptet, dass im Koalitionsvertrag nichts von Investitionsförderung steht. Aus dem Bauministerium heißt es, der Kabinettsbeschluss sei ein Kompromiss. Und Regierungssprecher Steffen Hebestreit wiegelt ab. Der Koalitionsvertrag sei unter anderen finanziellen Gegebenheiten geschlossen worden, gerade mit Blick auf den russischen Angriff in der Ukraine.
Insofern steht alles, was wir tun, immer unter einem Finanzierungsvorbehalt. Dass man nicht alles umsetzen konnte, ist offenkundig, aber das, was geschafft worden ist, ist ein wichtiger Faktor.
Bauministerin Geiwitz selbst hält eine Investitionsförderung nicht für ausgeschlossen. Das sei dann aber ein zusätzliches Verfahren. Hier scheint also noch einiges zu klären zu sein. Die Wohngemeinnützigkeit ist Teil des Jahressteuergesetzes und muss noch final im Parlament beschlossen werden.
17.42 Uhr, Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Mehrere Wahlen beschäftigen uns gleich. In Indien, in Europa und im Saarland. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Tanja Philipp-Mura.
Bundesfinanzminister Lindner will die Auswirkungen der hohen Inflation ausgleichen und Steuerzahler entlasten. Der FDP-Politiker plant laut eigener Aussage eine Anpassung der Lohn- und Einkommenssteuer. Vorgesehen seien Einsparungen von 23 Milliarden Euro. Nach Lindners Plänen soll noch in diesem Jahr der Grundfreibetrag der Lohn- und Einkommenssteuer rückwirkend zum 1. Januar steigen. Für die beiden kommenden Jahre ist eine weitere Erhöhung des Grundfreibetrags vorgesehen. Im sogenannten zweiten Jeboa-Prozess gegen den Ex-Boss der Saluja-Skinhead-Szene will das Oberlandesgericht Koblenz die Beweisaufnahme schließen. Es sei nicht beabsichtigt, weitere Zeugen etwa zu den Folgen des rassistischen Brandanschlags zu hören. Beobachter schließen daraus, dass die Vorwürfe gegen Peter St. als nicht erwiesen angesehen werden. Mit dem Urteil wird Anfang Juli gerechnet. Der 55-Jährige muss sich seit Februar vor Gericht verantworten. Er steht im Verdacht der Beihilfe zum Mord und zum 20-fachen versuchten Mord bei dem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim vor 32 Jahren. Am frühen Morgen hat in Großrosseln eine Gruppe von bulgarischen Montagearbeitern auf offener Straße randaliert. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt 24 Personen beteiligt, die sich teils gegenseitig attackierten. Hintergrund sei offenbar ein Streit um ausstehende oder zu niedrige Löhne. Bei der Auseinandersetzung sei es zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Eine der beteiligten Personen sei leicht verletzt worden. Laut Polizei wurden die Beteiligten in Gewahrsam genommen. Aufgrund ihrer Anzahl seien sie auf verschiedene Wachen verteilt worden.
In Indien gibt es nach der wochenlangen Wahl einen klaren Sieger nach Prozenten. Premierminister Narendra Modi. Aber dieser Sieger ist auch Verlierer, denn Modi hat mit seiner Partei BJP das erste Mal seit 10 Jahren die absolute Mehrheit im Parlament verloren. Die Hindu-Nationalisten bleiben aber weiter stärkste Kraft im Riesenland mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern. Den Wahlausgang und seine Folgen kommentiert für uns Peter Hornung aus dem ARD-Studio Neu-Delhi.
Auch Narendra Modi ist nur ein Politiker. Ein Politiker, der Wahlen mal gewinnt und mal verliert. Das ist eigentlich eine banale Erkenntnis. Dennoch ist sie in diesem Fall zentral. Denn Modi wollte zuletzt immer wieder seinem Volk weismachen, dass er eben kein normaler Politiker ist, auch nicht nur indischer Landesvater, Staatsmann oder Visionär, sondern unterwegs in göttlicher Mission. Tatsächlich, so hat er das neulich gesagt. Und es gibt wenig Anlass zu zweifeln, dass er das auch ernst meinte. Der Politiker Modi aber ist nun gestolpert, denn der Verlust der absoluten Mehrheit im Parlament ist ein Stolpern, auch wenn Modi einen Sturz verhindern konnte und wieder Premierminister werden wird. Dass er dafür aber nun fremde Hilfe braucht, die von Koalitionspartnern, das lässt ihn schwach erscheinen, für einen Moment zumindest. Gestolpert ist er über politische Fehler, über eine Arroganz, die ihn und seine Partei gerade in ihren bisherigen Hochburgen im Norden und im Westen Indiens von den Wählerinnen und Wählern entfremdet hat. Abgehoben seien die Hindu-Nationalisten aufgetreten, heißt es zum Beispiel aus dem Bundesstaat Uttar Pradesh, wo die Modi-Partei fast die Hälfte ihrer Sitze verloren hat. Auch die Vision einer Hindu-Nation Indien, die Modi immer wieder beschwört, sie scheint bei der Wählerschaft nicht mehr die Strahlkraft zu besitzen, die man sich davon erhoffte. Dass die Hindu-Nationalisten ausgerechnet in der heiligen Stadt Ayodhya ihren Sitz verloren, gilt als Zeichen dafür. Dort hatte Modi im Januar den großen Ram-Tempel eingeweiht, ein Herzensprojekt des Premiers. Auch der Hass, den Modi zeitweise im Wahlkampf gegen Muslime schürte, hat die eigenen Wähler offenbar nicht so mobilisiert, wie er hofft. Und deshalb feiert nun die Opposition, die Kongresspartei und mehrere große Regionalparteien, die zwar landesweit weniger Stimmen als die Modi-Partei BJP bekommen haben, für die sich diese Niederlage aber wie ein Sieg anfühlen muss. Auch ein Sieg der Demokratie, denn ganz klar wurde, Indiens Demokratie lebt. Modi wurde zurechtgestutzt, obwohl er die Macht hatte, obwohl er das Geld hatte und die staatlichen Mittel, um im ganzen Land Wahlwerbung für sich zu machen. Obwohl die großen Nachrichtensender als Schoßhundmedien gelten, weil sie längst Milliardärsfreunden des Premiers gehören. Und obwohl die Regierung Modi ganz offensichtlich Ermittlungsbehörden hernahm, um der Opposition Steine in den Weg zu legen. So muss sich das Ergebnis für Modi wie eine Demütigung anfühlen. Dennoch wird er wiederkommen. Er steht jetzt vor seiner historischen dritten Amtszeit. Er wird lernen aus seinen Fehlern und dann wird er seine Mission fortsetzen, vielleicht vehementer als je zuvor. Nur ein normaler Politiker zu sein, damit wird Narendra Modi sich nicht abfinden. Niemals.
Die Meinung von Peter Hornung. 720 Mandate sind diese Woche im Europäischen Parlament zu vergeben. Ein wenig mehr als bisher. 96 davon werden Kandidatinnen und Kandidaten aus Deutschland besetzen. Das ist schon jetzt klar. Kein anderes Land stellt so viele Abgeordnete in Straßburg und Brüssel. Wer da künftig arbeiten wird, das bestimmen wir am kommenden Sonntag. Und im Vorfeld dieser Europawahl gibt es aus unserer Serie zu den wichtigsten Parteien bei der Wahl jetzt den Blick auf die AfD und auf deren Spitzenkandidat, der in diesem Wahlkampf nicht auftritt, aber weiter auf Platz 1 der Liste steht.
Er ist AfD-Spitzenkandidat. Er bestimmte Stil und Richtung der Rechtsaußenpartei im Europaparlament viele Jahre mit und will das auch künftig tun. Maximilian Krah. Die Zielgruppe Jungwähler.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt es auch mit der Freundin.
Nun stehen die Partei, aber auch ihr Spitzenkandidat, vor einem Trümmerhaufen im Wahlkampf. Und ihr Frontmann hat auch noch einen Maulkorb verpasst bekommen. Nach Unstimmigkeiten, Spionagevorwürfen und umstrittenen Äußerungen zur SS. Für den AfD-Spitzenkandidaten reine Ablenkungsmanöver, um politische Debatten abzuwürgen.
Ganz offensichtlich wollen die Geheimdienste Staub aufwirbeln in der Hoffnung, dadurch politische Manipulation ausüben zu können. Wir haben es hier mit einer Zersetzung zu tun.
Lieber würde er über das Europawahlprogramm der AfD sprechen. Das wurde vor knapp einem Jahr bei einem Parteitag in Magdeburg beschlossen.
Und wir stehen da gemeinsam für ein Europa der Tradition und der Souveränität der Nationalstaaten gegen den zentralistischen Irrsinn, der hier in Brüssel Mainstream ist.
Tenor: Die EU brauche einen Abbruch und Neustart. Europaabgeordnete seien von ihren Nationalstaaten nicht ausreichend legitimiert. weil sie über Listen gewählt werden. Gefordert wird ein Kompetenzrückbau der Europäischen Union. An ihre Stelle soll ein Bund europäischer Nationen treten. Eine Wirtschaftsgemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt sei. Diese neue Form des Zusammenlebens müsse durch eine Volksabstimmung entschieden werden. Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik soll eine Festung Europa entstehen. Die AfD fordert eine Wiederannäherung an Russland und ein Ende der Sanktionen. Die Deutschen dürften sich auch nicht zu Gefolgsleuten einer Großmacht wie den USA machen.
Die Chance besteht, dass wir diesen Krieg beenden. Dieser Krieg ist für alle beteiligten Länder eine Katastrophe. Für die Ukraine ist er eine absolute Katastrophe, er ist für Russland eine Katastrophe, aber er ist auch für Deutschland eine Katastrophe. Ökonomisch sind wir bereits die Verlierer dieses Krieges.
Auch in den Bereichen Energie und Ökologie will die AfD einen Kurswechsel. Das Klima habe sich schon immer gewandelt, alles andere sei irrationale CO2-Hysterie. Die abgeschalteten Atommeiler in Deutschland sollten wieder ans Netz. Der Auto- und Flugverkehr soll gefördert werden. Spitzenkandidat Maximilian Krah kommt aus dem Landesverband Sachsen, der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Marine Le Pens Partei Rassemblement National hat die Zusammenarbeit mit der AfD aufgekündigt.
L'AFD va de provocation en provocation. Maintenant, il n'est plus temps de prendre nos distances. Il est temps d'acter la rupture.
Die AfD gehe von Provokation zu Provokation. Distanzierung reiche nicht mehr aus. Es sei an der Zeit, Schluss zu machen, erklärte die langjährige Frontfrau der französischen Rechtsradikalen. Die Querelen führten am Ende zum Ausschluss der AfD aus der Rechtsaußenfraktion des Europaparlaments, die von den Rechtspopulisten in Frankreich und der Lega in Italien dominiert wird. Maximilian Krah sagt, er habe sich nichts vorzuwerfen.
Man konstruiert zurzeit irgendwelche Gerüchte, irgendwelche absurden Vorwürfe, in der Hoffnung, dass das dann doch noch die Wähler abschrecken kann, so zu wählen, wie sie politisch wählen wollen.
Derzeit hat die AfD 9 Parlamentarier im Europaparlament. Die Partei rechnet mit einem deutlichen Zuwachs.
Andreas Meyer-Feist über die AfD vor der Europawahl. Und über die informieren wir Sie am Sonntagabend ganz aktuell hier auf SR2 Kulturradio in einem SR-Info-Wahl-Spezial. Ab 18 Uhr haben wir Ergebnisse und Analysen für Sie. Und dann nehmen wir natürlich auch die Kommunalwahlen im Saarland mit in den Blick. Da werden ja die Orts-, Gemeinde- oder Stadträte neu besetzt, wie auch mehrere Landrats- und Oberbürgermeisterposten und 16 Bürgermeisterämter. Für all diese Mandate und Ämter Menschen zu finden, die sie übernehmen wollen, das war auch schon mal einfacher. Nicht nur, aber vor allem in kleineren Dörfern haben die Parteien oft Schwierigkeiten, ausreichend Bewerber für die Räte zu finden. Emil Murer beginnt mit einem Ortsteil von Eppelborn, wo sich das Problem jetzt zugespitzt hat.
Viel Grün, dazwischen ein paar Häuser. Macherbach hat knappe 200 Einwohner, ein Dorfgasthaus. Die CDU ist im Ort noch relativ stark vertreten, im Gegensatz zur SPD. Vor dem Wahrzeichen von Macherbach, der St. Josefskapelle, sitzt das einzige Mitglied. Vergeblich hat Jürgen Eckert in den vergangenen Wochen versucht, Mitstreiter zu finden.
Die Ergebnisse waren sehr, sehr mau, sage ich mal so. Es kostet immer Überwindung, bei jemandem zu gehen, den man nicht so gut kennt, und zu fragen, hast du nicht Lust, dich zu engagieren? Die Mitteilungen waren auch negativ.
Parteigenossen aus dem Gemeindeverband Eppelborn haben Jürgen Eckert auf der Suche nach Freiwilligen unterstützt. Doch auch ihre Bemühungen brachten nicht das gewünschte Ergebnis. Keiner wollte mitmachen. Die Antworten, erzählt Eckert, seien immer die gleichen gewesen.
Keine Lust, das ist das falsche Metier für Sie. Sie sind zu engagiert dann. Die Emotionen kochen über bei solchen Sitzungen. Das übliche Art. Also ich denke mir, ich weiß es nicht, sind es Ausreden oder eben keine Lust. Die Ortsratssitzungen sind ja sehr begrenzt bei uns. Sind im Jahr vielleicht 4-5 Sitzungen. Also von der Zeit, das ist das falsche Argument.
Die Stadt Blieskastel kennt das Problem. Seit nun genau 20 Jahren haben die Parteien in mehreren Gemeindebezirken Not, ihre Listen zu besetzen. Der Wahlamtsleiter von Blieskastel, Jens Welsch, erklärt, dass inzwischen mehr als ein Viertel der wählbaren Ortsratskandidaten keiner Partei mehr angehört. Auf den Wahlzetteln in den betroffenen Gemeindebezirken werden deswegen keine Kreuzchen gemacht.
Der Unterschied zum normalen Stimmzettel, wenn man ihn so nennen möchte, ist, dass der Wähler hier Personen streichen kann, die er beispielsweise nicht wählen möchte. Mehr braucht er dann auch nicht zu tun. Die weitere Möglichkeit ist, er kann einzelne Personen streichen und an deren Stelle andere wählbare Personen auflisten oder aber er kann in Gänze den Wahlvorschlag streichen und an seiner Stelle bis zu doppelt so viel wählbare Personen aufführen.
Tauchen die gleichen Namen oft genug auf, können sich die Betroffenen entscheiden, ob sie die Wahl annehmen oder nicht. Stimmzettel wie diese wird es künftig auch in Macherbach geben. Trotzdem gibt Jürgen Eckert die Hoffnung nicht auf. Er setzt auf eine Handvoll Familien, die erst kürzlich zugezogen sind.
Vielleicht kommt irgendwann, wenn die sich mal etabliert haben und ihnen gefällt das nicht so, was hier in Macherbach so läuft, da will ich engagieren. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Also ich gebe sie nicht auf.
Je kleiner das Dorf und die politische Ebene, desto schwieriger ist es, geeignete Freiwillige zu finden. Eine Entwicklung, die bei weitem nicht nur die SPD und Macherbach betrifft.
Thementag Fußball-Europameisterschaft heute in der ARD. Heute Abend gibt es gleich zwei Dokumentationen. Eine davon die schlagzeilenträchtige über gelungene und gescheiterte Integration am Beispiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da hatte eine Umfrage, der zufolge sich ein Fünftel der Deutschen mehr weiße Spieler in der Mannschaft wünscht, ja für viele Reaktionen gesorgt. Das alles heute Abend ab 20.15 Uhr im Ersten. Eine gute Woche vor Start des Turniers, das Deutschland in einen sommermärchenartigen Zustand versetzen soll, wenn es nach DFB und wohl auch Bundesregierung geht. Und auch viele Unternehmen hoffen auf einen deutlichen EM-Effekt in ihren Geschäftsbüchern. Heidi Radwilas berichtet.
Volle, aufgehübschte Stadien, feuchtfröhliches Gedränge beim Public Viewing. Viele Hunderttausende werden zur Fußball-EM anreisen, wollen essen und trinken, im richtigen Trikot erscheinen und irgendwann auch mal schlafen. Da muss doch bei Hotels, Gastronomen, dem Einzelhandel und den Sportartikelherstellern ordentlich was hängen bleiben. Tut es auch. Laut Timo Zimmermann, Professor für Sportmanagement bei der International School of Management, allen voran bei Adidas, Nike und Puma.
Die Teams ausstatten und darüber natürlich dann den ganzen Bereich Merchandise auch an die Fans bringen. Wenn wir uns mal das aktuelle DFB-Trikot ansehen, das ja zeitweise ausverkauft war, das liegt mittlerweile bei 100 Euro.
Das Geschäft mit Trikots und Merchandising-Artikeln wie EM-Fußbällen gilt als Milliardenbusiness. Wie viel ein Event wie die Fußball-EM konkret in die Kassen der Sportmarken spült, ist unklar. Genauso sieht's bei den Einnahmen von Gastronomen, Hoteliers und dem Einzelhandel aus. An einen kurzfristigen Schub glauben viele. Bier, Snacks, Grillgut, das werde zum Fußball-Event mehr gekauft als sonst. Auch neue Fernseher hätten Konjunktur. Der Handelsverband HDE erwartet, dass die Europameisterschaft dem Einzelhandel einen Extraumsatz von 3,8 Milliarden Euro in die Kassen spült. Andere glauben nicht an eine Sonderkonjunktur durch das Sportevent, sondern teils an eine Verdrängung. Wenn Fußballbegeisterte eine Stadt bevölkern, bleiben vielleicht die üblichen Städtereisenden weg. Außerdem gibt Andreas Pohlmann vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft zu bedenken:
Der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Das, was eine Familie ausgibt an Tickets für den Besuch eines Spiels, kann sie nicht mehr fürs Kino ausgeben oder für andere Freizeitaktivitäten.
Das Ganze könnte sich also für etliche Branchen als Nullsummenspiel erweisen. Auch mögliche Investitionen, unter anderem der öffentlichen Hand in Stadien und Infrastruktur, fehlten dann an anderer Stelle, betont Sportökonom Zimmermann vom ISM. Als eindeutigen EM-Gewinner sieht er dagegen den Europäischen Fußballverband UEFA.
Die machen mit so einer EM ca. 2,4 Milliarden Umsatzerlöse beim Reingewinn dann von über einer Milliarde.
Allerdings sitzt die UEFA in der Schweiz, hat also mit der deutschen Wirtschaft nichts zu tun. Die Effekte, die Sportereignisse wie die EM aufs Bruttoinlandsprodukt haben, müsse man ohnehin mit der Lupe suchen. Das heiße aber nicht, dass solche Events nichts bewirkten, sagt Sascha Schmidt von der WHU Otto Beisheim School of Management.
Das haben wir ja schon beim Sommermärchen 2006 gesehen, dass wir uns dort als Deutschland ein weltoffenes, gut organisiertes und gastfreundliches Land aufgestellt haben. Und das führt natürlich zu internationalem Ansehen und kann ebenfalls dazu führen, dass man Deutschland als Reiseziel attraktiver macht und als Wirtschaftszentrum positioniert.
Der Wirtschaftsmotor hierzulande hat zuletzt gestottert. Im vergangenen Jahr ist die Wirtschaft in Deutschland um 0,3% geschrumpft. Auch deshalb leide Deutschland unter einer Art mentaler Depression, sagt Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und er sieht die EM im eigenen Land als probates Mittel dagegen.
Die Hoffnung der Erwartung ist schon, dass wir in Deutschland hoffentlich bald einen Stimmungswechsel sehen, dass die Menschen wieder optimistischer werden, dass die Unternehmen wieder mehr positiv in die Zukunft schauen und sagen, ja, es lohnt sich in Deutschland zu investieren.
Was der deutschen Wirtschaft einen nachhaltigen Boost bescheren könnte. Und das wäre ja dann vielleicht doch ein gewisses Sommermärchen.
Das Wetter bringt am Abend noch einzelne Regenschauer, die klingen in der Nacht ab und es wird teils sternenklar, Tiefstwerte dann bei 11 bis 7 Grad. Morgen am Donnerstag und in den kommenden Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken, maximal 19 bis 23 Grad. Und das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.